Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Super. Läuft. Es ist Samstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Was ist künstliche Intelligenz? Wie arbeitet die überhaupt? Was für Chancen entstehen durch KI, auch für ältere Menschen? Wo lauern aber dann doch auch Gefahren, zum Beispiel durch Bedrohung von Arbeitsplätzen oder durch Fake News? Wie geht das Ganze weiter? Haben wir bald alle einen Roboter zu Hause? Unser Gast heute Abend warnt vor Panikmache und kann dieses neue digitale Zeitalter begreifbar einordnen. Von der Uni Rostock, Frau Professor Alke Martens. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön, hallo.
Mal was ganz Fassbares. Fußball-Weltmeisterschaften, also Weltmeisterschaften. Es gibt ganz viele Tippgemeinschaften. Da nutzen viele Menschen, weil sie denken, sie sind pfiffig, nutzen einfach die KI, die künstliche Intelligenz, und lassen alle Spiele von der KI tippen. Mhm. Und jetzt halten Sie sich fest, in fast allen Tippgemeinschaften, die ich irgendwie kenne, liegen die vorne. Mhm. Haben die also die besten Tipps abgegeben? Warum ist die KI uns da unserem Gefühl überlegen?
Die Frage ist ja dabei, wie funktioniert Fußball? Also wie ist Fußball aufgebaut? Welche Mannschaften treten gegeneinander an? In welchen Wahrscheinlichkeiten, mit welchen Konstellationen? Und dann verbirgt sich dahinter Mathematik. Wenn sich dahinter Mathematik verbirgt, dann kann ich das berechnen. Die Berechnungen sind eventuell zu komplex, um das im Alltag einfach mal kurz an der Tippkick-Lotterie irgendwie selber durchzurechnen. Aber die KI kann das natürlich rechnen. Die Frage ist, was wird aus dem Fußball, wenn die ganzen Fußballwetten nur noch durch KI gerechnet werden?
Ist ein ganz schwieriges Thema möglicherweise. Ich habe mich gefragt bei der Beantwortung oder erwarteten Antwort Ihrer Frage, dass Sie vielleicht sagen, weil wir natürlich von unseren Emotionen auch gesteuert sind. Das heißt, wir bewerten diese Spiele nicht unbedingt neutral, sondern sagen, Mensch und so, da ist doch der Messi dabei und dies und das und jenes. Weißt du, oder den finde ich gut und deswegen gehen wir da noch mal ein Tor extra drauf. Da ist die KI wahrscheinlich schlauer, weil sie neutraler ist, analytischer ist.
Nein, eine KI ist ja per se gar nicht schlau. Eine KI arbeitet mit einer Algorithmik im Hintergrund, sie arbeitet mit Stochastik und Statistik dabei. Und ich würde fast behaupten, wobei ich da gar nicht drin stecke, dass Fußball beinahe schon eine fast Art Ingenieurwissenschaft ist. Also welcher Spieler auf welchem Platz zu welcher Uhrzeit oder Spielerin, wenn wir in den Frauenligen unterwegs sind. Und dahinter stecken ja Logiken und Abhängigkeiten. Und natürlich ist die KI da viel besser als die Menschen. Aber wenn man es durch die KI berechnen lässt, dann fehlen ja auch die Emotionen. Also wo ist dann der Reiz zu wetten, wenn die KI die Wette auslöst? Das ist etwas, was ich nicht verstehe.
Ja, KI ist ja in dem Fall ein Helfer einfach nur. Ein Helfer, um bei so Tippspielen möglicherweise. Aber es war ja für viele auch nur ein Test.
Und wo bleibt das Gefühl dabei?
Das ist das Schade. Das Gefühl bleibt dann bei mir, wo ich dann irgendwie 10 Euro abgeben muss, weil ich nicht mit KI getippt habe, sondern mich aufs Gefühl verlassen habe.
Und mein Vorschlag war ja gewesen, dass man doch das gesamte Fußballkonzept einfach durch Avatare ersetzen könnte. Also warum müssen die echt spielen, wenn FIFA ein großartiges Spiel auf dem Computer ist?
Auch eine Frage, über die man nachdenken können. Vielleicht eine Studienarbeit für ihre Studenten. Ja, genau. Möglicherweise. Danke, dass Sie heute Abend bei uns sind auf dem roten Sofa. Ja, bei uns heute Abend auf dem roten Sofa KI-Expertin von der Uni Rostock, Professorin Alke Martens. Herzlich willkommen nochmal.
Danke.
Ich freue mich sehr, weil ich denke, wir werden viel Klarheit in ein viel diskutiertes Thema heute bringen können. Und bevor wir losstarten, über Ihre Arbeit, Bianca Zawaliak.
Hochschulprofessorin Alke Martens. Die Informatikerin forscht seit Jahrzehnten zur künstlichen Intelligenz. Seit mehr als 10 Jahren lehrt sie unter anderem dazu an der Universität Rostock. Jetzt ist die KI in aller Munde, die weltweite Nutzung steigt rasant und Alke Martens hat sich quasi einen Zweitjob auferlegt: Aufklärung. Mehr als 200.000 Menschen folgen ihr inzwischen auf Instagram und lauschen ihren kurzen, verständlichen Erklärvideos.
KI und kreative Prozesse. Du bist heute hier bei ADA. KI-Bewerbungen, das ist auch ein heikles Thema, insbesondere wenn KI auch Bewerbungen auswertet. Was momentan gerade Lehrerinnen und Lehrern vorgegaukelt wird, ist, dass sie unbedingt KI lernen müssen, selber nutzen müssen und vermitteln müssen.
Was ist Wahrheit? Was ist Mythos? Wo kann uns die KI wirklich helfen? Wo lauern die Gefahren? Wir freuen uns auf eine lehrreiche Sendung mit Hochschulprofessorin Alke Martens.
Da Sie ja Expertin sind, komplizierte Zusammenhänge auch kurz und greifbar erklären zu können, lassen Sie uns einfach mal zunächst bei der Begrifflichkeit KI bleiben. KI bedeutet künstliche Intelligenz, gibt es auch im Englischen AI, also AI, das ist dann Artificial Intelligence. Kann man das mit einem simplen Satz definieren?
Also künstliche Intelligenz ist in erster Linie künstlich und wenig intelligent. Das wäre der kürzeste Satz, der mir dazu einfällt. Das Konzept künstliche Intelligenz kommt aus den 50er Jahren. Es ist in den 50er Jahren entwickelt worden im Rahmen eines Forschungsantrags, eines ganz kurzen Antrags, wo sich eine Gruppe von Menschen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie, der Medizin, der Biologie, der Informatik, Elektrotechnik zusammengetan haben, um zu beforschen, was so die Grenzen von der Computertechnik sind. Und in den 50er Jahren, kann man sich vorstellen, waren das noch richtig große Brummer, die da rumstanden. Ja. Und es ging einfach darum zu schauen, ist menschliches Denken berechenbar? Das ist im Grunde die zugrunde liegende Überlegung. Und wenn man sich die Intelligenzforschung in den 50er Jahren anguckt, also jetzt mehr aus der Psychologie-Psychiatrie-Ecke, dann hat man in dieser Zeit massiv versucht herauszufinden, was sind die Regeln des Sprechens, also was ist das mathematische Modell des Sprechens und was sind die Regeln einer menschlichen Intelligenz, was sind die zugrunde liegenden mathematischen Konzepte und kann ich Menschen quasi berechnen in irgendeiner Form. Und das ist das, was heute in der KI umgesetzt wird. Und uns ein bisschen auch, die klar denken darüber, zu der Erkenntnis bringen, nein, Menschen sind nicht so mathematisch berechenbar. Und das zugrunde liegende Gehirnmodell hat sich seit den 50er Jahren grandios geändert.
Also man kann auf keinen Fall sagen, dass die künstliche Intelligenz funktioniert wie unser Gehirn.
Absolut nicht.
Überhaupt gar nicht.
Nein.
Kann man definieren, die künstliche Intelligenz arbeitet mit dem, was vorhanden ist, bloß findet das schnell.
Ja, das kann man so sagen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Arten von künstlicher Intelligenz. Wir unterscheiden in der Informatik immer die symbolgetriebenen Verfahren, wo also ganze Worte eingespeichert werden. Natürlich werden die in Bits und Bytes abgelegt. Und diese sogenannten konnektionistischen, wie die neuronalen Netze, das ist das, was zum Beispiel ChatGPT zugrunde liegt oder Gemini oder Claude. Die neuronalen Netze, die speichern nur die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Tokens nach einem anderen. Und ein Token ist ein Satzbestandteil. Also alle meine Entchen, da könnte alle und meine Entchen könnten zwei Tokens sein zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nennen.
Und Menschen benutzen, nur um das jetzt für alle auch vom Fernseher fassbar zu machen, die vielleicht da auch gar nichts mit zu tun haben. Menschen benutzen das zum Beispiel, dass sie auf ihrem Computer eine bestimmte Funktion anklicken und da dann etwas eingeben können, eine Frage eingeben können. Oder auch auf dem Handy gibt es ja entsprechende Apps, wo das Gleiche dann genauso funktioniert.
Genau, ja. Also man startet mit dem, was wir heute als KI bezeichnen, eine Software. Diese Software ist in der Regel quasi auf einem Server verfügbar, also liegt nicht lokal auf dem eigenen Gerät, sondern ist irgendwo in dieser großen Welt des Internets. Und wenn man diese Software startet, dann wird man über verschiedene Ebenen dieser Software geführt. Ganz viel davon ist einfach nur Software, aber geschickt gemacht. Und in diesem Bereich zum Beispiel der großen Sprachmodelle, aber auch der großen Video-, Bild- oder Tonverarbeitenden Modelle gibt es dann einen Kernbestandteil sozusagen, das ist anteilig gar nicht so sehr viel, der auf extrem großen Datenmengen trainiert hat. Und dieses Training, das ist die eigentliche, das ist quasi das, was man als das Gehirn der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Also das aktuelle ChatGPT hat zum Beispiel 2025 austrainiert. Jetzt werden die gerade daran arbeiten, ein neues Modell zu trainieren. Das ist dann aber wieder nur der kleine Kern, auf dem dann ganz, ganz viele andere Schichten Software noch drauf liegen.
Welche Rolle spielen, ich nehme jetzt einfach mal Begrifflichkeiten, die immer mal wieder auftauchen. Welche Rolle spielen Algorithmen in diesem Zusammenhang auch?
Ein Algorithmus ist nichts anderes als eine wiederkehrende Handlungsvorschrift, die aus der Informatik noch ein paar Randbedingungen erfüllen muss. Also sie muss zum Beispiel terminieren, das heißt, sie muss irgendwann zu Ende sein. Ein Algorithmus, der unendlich lange läuft, ist für unsere Maschinen komplett sinnlos. So gesehen haben wir verschiedene Arten von Algorithmen. Also wir haben die Algorithmen für die Steuerung der neuronalen Netze, den Lernalgorithmus sozusagen. Dann haben wir aber auch noch Algorithmen für die Auswertung der Nutzereingabe. Es sind auch noch Algorithmen dran für die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also natürlich, da verstecken sich ganz viele Algorithmen.
Es gibt auch noch einen weiteren Begriff, der in letzter Zeit immer mehr gehypt wird, die sogenannten KI-Agenten. Was steckt hinter KI-Agenten?
Das ist total lustig. Wir haben in den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, da hatten wir schon einmal die Welle, wo gesagt wird, der neue Hype, das ist Agentic Software, also agentenbasierte Software. Es handelt sich aus der etwas motzenden Ecke von Software-Ingenieuren da vor allen Dingen um Software, eben um von der Idee her Software, die nicht in seinem großen Paket kommt, wie zum Beispiel jetzt Office oder
so Windows-Programm oder so.
Oder Windows oder Apple, ganz egal, muss ja jetzt gar keine Markenreklame machen, klar, sondern einfach nur sagen, es gibt nicht diese große Software, die bei A anfängt und bei Z aufhört, sondern wir haben sozusagen eine kleinere Software, die einen kleineren Auftrag erfüllt, wie zum Beispiel im Internet nach etwas suchen oder so. Und der neueste Hype ist jetzt, und es war auch nicht weiter verwunderlich, dass man das Wort Agent, hinter dem sich ja gar nichts eigentlich verbirgt, jetzt auch auf die KI schmeißt. Und der Software-Engineering-Aspekt dahinter, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, ist der, dass man inzwischen weiß, dass diese ganz großen Sprachmodelle ja sehr, sehr viele Datenspeicher benötigen, dass die sehr viel Laufzeit brauchen, um zu rechnen. Und das ist sehr ineffizient. Das heißt, jetzt sagt man, okay, damit eine kleine lokale KI zum Beispiel auf dem lokalen Handy laufen kann, nehmen wir eine Agentic AI.
Ja.
Das ist dann
wie so ein
Ableger,
ist quasi,
die dann spezialisiert, ne, ist auf eine Unteraufgabe. Und ein bisschen ist das auch, ein kleines bisschen ist es vielleicht auch Augenwischerei, weil es am Ende auch ein Stück Software nur ist.
Es ist viel Marketing dabei,
habe ich
das Gefühl.
Korrekt.
Wir werden da gleich nochmal in die ganz konkreten Themen hineingehen, konkreten Anwendungen hineingehen. Vorher wollen wir Ihnen zu Hause einfach mal zeigen, wie KI, also künstliche Intelligenz, im Alltag genutzt wird, wo sie schon möglicherweise unbemerkt im Einsatz ist. Bianca Zawadyak.
Künstliche Intelligenz. In kürzester Zeit ist sie im Alltag der Menschen angekommen. Schneller als jede neue Technologie davor. Insbesondere die Chatbots werden genutzt. Laut der aktuellen Bitkom-Studie nutzen sie bereits knapp 60% der Deutschen, quer durch alle Altersgruppen.
Das ist so ein kleiner Alltagshelfer geworden.
Ich benutze Claude auch für meinen Alltag organisieren.
Sehr viel für Schule, für Hausaufgaben und so. Für Lernen, für Arbeiten.
ChatGPT schon. Ja, die Frage.
Wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann frage ich einfach direkt ChatGPT. Also ich frage auch gar nicht mehr Google.
Und muss schon sagen, dass den Alltag extrem erleichtert.
Stichwort Reisen. Statt ewiger Recherche einmal die KI fragen.
Bei der Urlaubsreise zum Beispiel, bei der Planung hilft das gut.
Wo ich hingehen kann, ob man da ein Auto mieten kann, habe ich dann ChatGPT gefragt.
Oder ob irgendwas geöffnet ist oder so ein Museum.
Oder Ernährung. Einige Apps sollen beim Abnehmen helfen. Genaue Nährwertangaben anhand eines Fotos. Oder aus Resten mal schnell ein Kochrezept erstellen lassen.
Also auch Tipps. Zum Beispiel, wie ich mein Essen zubereite.
Einfach schnell Einkaufslisten schreiben.
Gesundheit im weitesten Sinne. Egal welches Problem. Auch hier versprechen sich viele kompetente Beratung durch die KI.
Wenn ich mit meiner Haut zum Beispiel Probleme habe oder welche zum Beispiel Hautschutzcreme gibt es das besser von meiner zum Beispiel Haut.
Irgendwie Trainingspläne für den Sport.
Vor allem die Arbeit wird scheinbar vereinfacht. Ob im Büro oder an der Uni.
Dokumentenmanagement oder wenn man mal irgendwas schnell durcharbeiten muss, Briefe verfassen.
Du hast davor für eine E-Mail 30 Minuten gebraucht und länger. Das ist mittlerweile auf 5 Minuten erledigt.
Wichtige Schreiben oder wenn ich mit Leuten schreibe, die höher stehen.
Ich habe mit der Rechtschreibung ein Problem, richtig zu schreiben. Ich benutze das Handy als meine Schreibunterstützung.
Lernzettel für die Uni oder so.
Dass man einmal mal guckt, wie ist der Status, liege ich richtig mit meiner Meinung. Und man holt sich natürlich so auch Ideen, Anregungen und eventuell auch neue Informationen.
Und auch die Jüngsten haben die KI-Chatbots für sich entdeckt. Der Einsatz rund um die Schule, erlaubt oder nicht, findet statt.
Wenn ich etwas in der Schule nicht verstehe, eine Aufgabe, dann frage ich ChatGPT und dann erklärt sie mir das.
Oft ist es auch mal falsch, aber es reicht meistens aus für die Schule. Also eine 3 kriegt man immer.
Doch es geht nicht nur um Fakten. Auch emotional wird KI zum Helfer.
Auch so persönliche Sachen wie meine Scheidung oder so. Was ist okay und was ist nicht?
Wenn mir langweilig ist und dann ich zum Beispiel einen Gesprächspartner brauche.
Habe ich schon gemacht aus Spaß. Er sagt, er kann mir darauf keine Antwort geben.
Dass man bei der Nutzung skeptisch bleiben sollte, scheint den meisten bewusst zu sein.
KI ist sehr, sehr sinnvoll. Man darf nicht sein Gehirn ausschalten.
Gewisser Hinsicht auch eine Gefahr für die eigene Produktivität.
Man soll es mit Bedacht benutzen und bin aber dann auch gespannt, was in der Zukunft dann alles möglich ist damit.
Fest steht, die KI hat bereits unseren Alltag verändert. Wie weit sie das noch tun wird, liegt auch an uns.
Ein Satz ist mir da eben gerade ganz besonders aufgefallen. Man darf nicht vergessen, sein Gehirn zu benutzen.
Ja, das ist eine verdammt gute Idee.
Oder?
Ja, natürlich.
Also man muss schon dabei bleiben, dass man selber denkt. Ja. Nicht nur der KI, alles zu überlassen zu denken. Ne?
Ich habe da einen super schönen Comic gesehen heute. Da sitzt ein Mensch in einem Restaurant und bestellt eine Pizza. Und dann kommt der Kellner und liefert diese Pizza. Und der Mensch sitzt vor seinem Teller, guckt die Pizza an und sagt, schau, was ich gemacht habe. Und das entspricht der KI. Man stellt das Produkt nicht mehr selber her. Es ist eine ganz andere kognitive, geistige Erfahrung, eine Pizza selber herzustellen, als im Restaurant eine zu bestellen. Das adressiert ganz de facto unterschiedliche Hirnareale. Mhm. Und das ist bei KI genauso. Wenn ich ein Buch schreibe, ich schreibe gerade ein Buch, deswegen passt das gut.
Sie machen viele Fantasy-Romane zum Beispiel.
Auch, genau.
Ne?
Mhm. Aber wenn ich selber ein Buch schreibe, dann ist der Weg das Ziel. Dieses Ringen um Worte, das Ringen um Anschaulichkeit. Auch bei uns jetzt, wie wir reden, ist ja das Ringen um die Art und Weise, wie wir etwas erzählen. Das ist der kognitive Effekt und nicht das Ergebnis. Und wenn ich das Ergebnis nehme und dann behaupte, ich kann den Prozess einsparen, das ist komplett blödsinnig aus der gehirnphysiologischen Perspektive.
Laufen wir denn Gefahr, ich meine Stichwort auch Schule, laufen wir denn Gefahr durch KI, weil wir das eigene Denken, das eigene Kombinieren verlernen, laufen wir Gefahr zu verdummen?
Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Also alle Prozesse, die ich nicht selber mache, alle Situationen, denen ich mich nicht selber aussetze, die habe ich nicht in meinem Erfahrungsbereich. Das ist sehr einfach, wenn man sich vorstellt, ich gehe auf eine Reise. Das bedeutet, ich atme andere Luft, ich treffe andere Menschen, ich begebe mich in das Unvorhersehbare. Und Lisa Feldman-Barrett, eine Forscherin aus den USA für Neurologie und Psychologie, die sagt zum Beispiel, unser Gehirn ist eine Vorhersagemaschine. Und das trainiert auch an diesen Vorhersagen. Wenn ich mir das alles nehme, dann fehlt das natürlich in der kognitiven Verarbeitung. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass das Gehirn natürlich enorm viel Energie braucht zum Denken, sodass, wenn wir uns gemütlich zurücklehnen und das Denken der KI überlassen, das Gehirn auch komplett relaxed auf dem Sofa chillt, aber sich auch nicht weiterentwickelt. Und das ist das, was Norwegen zum Beispiel jetzt erkannt hat im Bereich der schulischen Entwicklung von KI, dass in Norwegen jetzt die gesamte Digitalisierungswelle zurückgerollt wird.
Ja.
Also
ja.
KI kategorisch verboten bis zum Alter von 13 Jahren, dann sehr sparsam eingesetzt. Und warum? Weil sie beobachtet haben, dass der Einsatz digitaler Endgeräte, und das ist ja noch vor KI, massiv schädigend auf das jugendliche Gehirn ist. Das ist nachweisbar.
Ich habe eine Idee einfach im Kopf. Könnte man in der Schule nicht folgendermaßen vorgehen, dass man sagt, bis zur, was weiß ich, 10. Klasse, wie auch immer, oder bis zur, wie auch immer, völlig egal, bis zur, wird einfach klassisch gelernt mit Büchern.
Ja.
Handys bleiben außen vor.
Genau.
Es geht nicht um Computer. Danach gibt es dann Computeranwendungskurse, dass man das also genau lernt, wenn man es nicht vielleicht auch schon im privaten Bereich selber sich so schon beigebracht hat. Weil dann würde zumindest das Gehirn trainiert werden, dass es auch sowas gibt.
Genau.
Zur Eigenverantwortung trainiert werden.
Es gibt zwei Aspekte dabei. Das eine ist, neurophysiologisch sagt man, habe ich neulich gelesen bei Lisa Feldman-Barrett, dass das Gehirn erst mit 25 quasi erwachsen ist, also nicht mit 18. Und dann haben wir diese Neuroplastizität bis ins hohe Alter hinein. Das bedeutet, egal wann, in welcher Lebensphase wir sozusagen sagen, alles klar, jetzt hören wir auf mit dem Denken, jetzt lehnen wir uns entspannt zurück und lassen die KI denken, es wird sich auf uns schädlich auswirken.
Mhm.
Und das bleibt leider vorhanden, wobei ich gar nicht als der KI-Vernichter hier auftreten möchte, sondern es ist einfach so, dass wir entscheiden müssen, was wir in unserem Leben haben wollen. Also möchten wir bestimmte Denkprozesse an die KI auslagern oder nicht? Oder akzeptieren wir auch, dass die KI bestimmte Denkprozesse gar nicht durchführen kann an unserer Stelle, wie zum Beispiel bei Beziehungsfragen? Da müssen wir einfach selber durch.
Weil Denkprozesse von Menschen ja auch mit Werten, mit Gefühlen kombiniert werden.
Genau.
Und bei der KI natürlich vollkommen einfach nur.
Genau.
Plus, minus wird
ganz
da
genau
auseinandergesetzt.
Und dann kommen bei Menschen noch die ganzen physiologischen Parameter rein. Wir sind ja nicht nur Denkmaschinen im Sinne von einem Kopf, der das gesamte Leben im Griff hat, sondern wir haben einen Körper mit Empfindungen. Die gesamte Somatik spielt da rein. Und wenn wir uns zum Beispiel das alles versuchen, ins Maschinelle zu übersetzen, dann bräuchten wir eine Maschine, die zum Beispiel die Pubertät durchführt. Das ist ziemlich lustig. Ich möchte so eine Maschine wirklich nicht haben.
Es gibt drei Sätze über die KI, über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Der erste Satz lautet, die KI ist intelligent und besitzt ein Bewusstsein. Ich habe das Gefühl, da sagen Sie, nee.
Nein, das ist völliger Quatsch. Also eine KI hat kein Bewusstsein. Zum einen ist es so, wenn sie es hätte, könnten wir es nicht wissen. Es würde uns in ganz große ethische Schwierigkeiten stecken. Denn wenn eine KI ein Bewusstsein hätte, wer würde sie dann noch ausschalten dürfen? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist aber, wo sollte dieses Bewusstsein sein? Und wir wissen bei Menschen noch nicht mal, wo das Bewusstsein ist. Es gibt dort aus dem englischen Sprachraum heraus diese Mind-Brain-Gap. Also es gibt die Lücke zwischen der messbaren Gehirnfunktion und dem Bewusstsein. Und diese Lücke ist nicht schließbar. Selbst wenn wir jetzt sagen, es gibt neue Technik, dass man anhand von MRT-Aufnahmen zum Beispiel sagen kann, diese Person denkt jetzt an einen Buchstaben, dann werden dort Muster abgegriffen. Das bedeutet aber nicht, dass man dann ein Gehirn so messen kann, dass man sagen kann, diese Person denkt jetzt gerade an rote Gummibärchen. Das funktioniert nicht. Also es gibt diese Lücke in der Neurophysiologie, in der Psychologie, die ist nicht geschlossen. Und deswegen können wir das erstmal können wir es nicht wissen, dann ist aber die zugrunde liegende Struktur des neuronalen Netzes nichts, was irgendwie mit Bewusstsein zu tun hat.
Es gibt eine Firma, die heißt Anthropic, die kontrollieren einfach, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt, achten da auf Sicherheitsaspekte. Und da gab es vor einigen Tagen eine Warnung, ich möchte es mal so sagen.
Das sind in der Tat Informationen, die einen schon ein bisschen schaudern lassen. Tatsächlich hat Anthropic deutlich gemacht, dass die KI sich mittlerweile so schnell weiterentwickelt, dass offenbar der Mensch dabei ist, die Kontrolle zu verlieren. Wir wollen uns diese Eckpunkte dieser Studie mal anschauen, denn die sind schon ein bisschen besorgniserregend. Nach dieser Studie kann KI 80% der neuen KI selbst erfinden. Man braucht da also gar keine Menschen mehr für. KI trainiert sich selbst 52 Mal schneller als ein Mensch. Und das bedeutet, dass KI die Arbeit von 4 Jahren in 4 Tagen erledigen kann. Also die KI wird immer schneller, immer effizienter, immer rasanter, verbraucht natürlich auch immense, enorme Ressourcen. Und der Mensch, der eigentlich sich zur Prämisse gemacht hat, die KI mal zu kontrollieren, ist offenbar auf dem besten Weg, diese Kontrolle zu verlieren.
Das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil das ja bei vielen Menschen so im Kopf mit rumschwebt. Menschenskinders verselbstständigt sich das Ganze. Das wird klar in dem Satz, in nur 5 oder 10 Jahren erreichen wir die AGI, eine Art Artificial General Intelligence. Mhm. Das heißt, dass sich die KI selber erfinden kann, selber regeln kann, dass wir vollkommen überflüssig sind und die KI die Kontrolle übernimmt. Ist sowas überhaupt im Bereich des Denkbaren?
Nein.
So, das ist doch schon mal gut, oder?
Also zu dem Video, was Sie eben eingespielt hatten, da habe ich einen eigenen Beitrag zu gemacht in meinem Instagram-Kanal, weil dort die Eckparameter auch absolut absurd gewählt sind. Das ist so eine Art verstecktes Marketing gewesen, fast für die Firma Anthropic. Und 2 Tage nach dem Clip oder sogar noch 1 Tag nach dem Clip im deutschen Fernsehen hat Anthropic Fable 5 rausgelassen. Das ist ein neues Modell. Denn Anthropic hatte gewarnt davor und hatte gesagt, die Entwicklung ist viel zu schnell. Wir machen was Sicheres und wir müssen uns jetzt alle vereinbaren, dass wir jetzt aufhören, weil die Entwicklung zu schnell ist. Marketing-Gag Nummer 1. Dann haben sie ihr Fable 5 veröffentlicht und dann wurde es aber für nicht-amerikanische Nutzerinnen und Nutzer gesperrt. Was dazu führt, dass jetzt alle Menschen, die das nutzen wollen, sich mit einem Personalausweis identifizieren müssen. Was dann zu einer neuen Datenlage führt, weil alle Sachen, die jetzt eingegeben werden in Fable 5, 1:1 mit den IDs der Personen in den USA assoziiert werden können. Ich weiß nicht, ob man das so gerne möchte.
Ich fühle mich verarscht.
Entschuldigung, ich hoffe nicht von mir.
Nee, also aber, ganz ehrlich, also jetzt auch gerade, wo ich diese Meldung davon genau. Anthropic höre und wenn ich weiß, was dahinter steckt.
Genau. Und wenn man dann hört, die KI kann 80 Mal schneller entwickeln oder 80% durch eine KI entwickeln, ja, wenn man das dann vielleicht sauber machen würde im Sinne des Software Engineerings, dann würde vielleicht auch was Lauffähiges bei rauskommen.
Ich möchte noch einen Aspekt erwähnen, der da eben auch genannt wurde. Energie.
Ja.
Also Energieverbrauch auch in Deutschland werden Rechenzentren gebaut, noch und nöcher. Die Energie dafür, für diese riesen Rechenzentren, das ist unvorstellbar, wie viel Energie die verbrauchen. Wenn man sich das mal anguckt, wir wollen ja auch volkswirtschaftlich mithalten können, deswegen brauchen wir offensichtlich diese Rechenzentren. Das ist ja mit Wind und Solar schwer darstellbar.
Natürlich, deswegen gibt es ja auch neue Forschungen in den USA, die wieder deutlich in Richtung Atomkraft gehen. Mhm. Und das, was wir uns da sehr, sehr genau überlegen müssen, ist folgendes Konstrukt. Also es werden dort Daten gespeichert Und es werden diese Daten gespeichert, um KIs zu trainieren. Und es werden Daten gespeichert, um künftige KIs zu trainieren. Und es werden Daten gespeichert, um im Verlauf der Arbeit immer wieder auch Erweiterungen in die KI reinzuschalten. Viele der dort gespeicherten Daten sind bereits KI-Daten. Das macht die Daten immer schlechter, weil die nicht kontrolliert werden. Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, kein Mensch hat den Nutzen dieser Daten für eine KI explizit zugestimmt. Wir haben nur alle nicht widersprochen. Also wer WhatsApp benutzt, weiß, seine Daten liegen bei der KI. Wer ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, wer das benutzt, weiß, die Daten liegen alle hinterher bei der KI. Alle Anfragen, die jemand auf der Straße stellt, ich möchte mich von meinem Mann scheiden lassen, wie kann ich ihm das am besten vermitteln? Alles das liegt bei der KI. Und das wird alles gespeichert. Das heißt, das, was da gespeichert wird, auf unsere Energiekosten.
Das saugt
unsere Daten.
Wie verrückt.
Ja, aber wozu brauchen wir das?
Also Ihr Lösungsansatz ist, kleiner zu machen, das Thema.
Viel kleiner und vor allen Dingen auch für Anwendungen, wo das Ganze sinnvoll ist. Diese Fantasie in Richtung der AGI, der Artificial Intelligence, würde bedeuten, dass die KI in der Lage wäre, meine Wäsche zu waschen, meinen Hund Gassi zu führen, mir vielleicht den Arztbesuch erspart. Das ist absolut utopisch. Ich zitiere einen sehr lieben Kollegen von mir von der Uni Rostock, Professor Kirste, der gesagt hat, eine Mondlandung ist leichter zu berechnen als ein Haushalt.
Das ist die simple Wahrheit.
Ja,
das ist genau. Die simple Wahrheit, natürlich. Also kleiner machen die.
Genau.
Die Rechenzentren, nicht so viel Daten, weniger Energie verbrauchen. Genau. Erstmal groß, wird alles groß gemacht, groß gehypt.
Genau.
Im Endeffekt wird es wahrscheinlich dann doch kleiner werden. Ne?
Und Daten, denen man auch zugestimmt hat. Also jeder, der ein Buch geschrieben hat in den letzten 20 Jahren, kann davon ausgehen, dass dieses Buch jetzt innerhalb der KI illegal verwendet wird. Das ist gerade ein richtig großer Hype, dass alte Bücher aufgekauft werden, gescannt werden. Durch das Scannen, durch den Prozess des Scans werden sie zerstört. Und die Daten gehen in die KI. Warum? Es fehlen menschliche Daten in der KI. Mhm. Und deswegen sind wir in diesem Datenwahnsinn gerade quasi ausgeliefert. Das ist so, als wenn es eine neue Rauschdroge gäbe, dass wir Daten liefern müssen. Und das müssen wir gar nicht.
Wir wollen jetzt mal auf den positiven Aspekt von KI zu sprechen kommen. Künstliche Intelligenz als Helfer für Senioren. Georg Beinlich über glücklich altern.
Mit künstlicher Intelligenz hatte Maria Stehn bisher nichts zu tun. Doch ihre Seniorenwohnung in Hamburg-Poppenbüttel ist seit 2 Jahren vollgestopft mit Sensoren. Die zeichnen ihr Bewegungsprofil auf und registrieren auch jede Türöffnung. Die 86-jährige ehemalige Apothekerin nimmt teil am Projekt GEIST – glücklich altern mit Smart-Living-Technologien. Ihren Herd schaltet deswegen ein Hitzesensor aus, falls sie es mal vergisst. Die Technik soll alten Menschen ermöglichen, lange in ihren 4 Wänden wohnen bleiben zu können. Zum Beispiel mit einem Sturzsensor, der auch auslöst, wenn sie nicht mehr kann.
Wenn ich falle und liege so 1-2 Minuten regungslos da, bin nicht fähig, auf den Notrufknopf zu drücken, dann meldet er automatisch das bei der Zentrale und dann wird Hilfe geholt.
Neben Bewegungsprofilen werden auch medizinische Daten erfasst. Smartwatch und Waage messen Puls, Gewicht und EKG. Über WLAN und Internet gelangen ihre Daten zur Universität in Siegen, zusammen mit 30 weiteren Testpersonen. Aus den Daten können nun mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Informatiker um Christian Weber Vorhersagen treffen, ob eine Demenz einsetzt oder sogar ein Sturz droht.
Die KI ist dann gut, wenn es darum geht, Trends vorherzusagen, wie bei historischen Beobachtungen. Also man schaut sich ja manchmal selbst zu und stellt fest, man hat was vergessen, man hat was liegen gelassen, aber man schaut sich eigentlich nicht über Wochen und Tage zu. Und das ist etwas, was wir tun können mit unserem Projekt. Daran erkennen wir, ob sich vielleicht eine Demenz einstellen könnte. Stürze passieren meistens an den Tagen, an denen es mir auch gesundheitlich nicht so gut geht. Und so etwas bahnt sich eigentlich über die Zeit an. Und wenn wir sehen, dass sich etwas verändert, dann können wir Stürze vorhersehen.
Von den Sensoren um sie herum merkt Maria Stehn im Alltag nichts. Ihre medizinischen Daten werden anonymisiert gesammelt. Die 30 Versuchsteilnehmer heißen deswegen alle Kasper. Der Hinweis auf der Waage verwirrte sie anfangs.
Tra, tri, tra, la, la. Da habe ich rumgekaspert, weil ich dachte, die Waage will das so.
Kinderkrankheiten, auch die anfänglichen Fehlalarme. Mittlerweile ist das System praxistauglich, so Christian Weber. Für die Sensoren, die auch vor einer Schlafapnoe warnen können, entstehen aber Kosten von bis zu 1.500 Euro pro Wohnung. Trotz der bis zu 50 Sensoren, auch im Badezimmer, überwacht fühlt sich Maria Steen nicht.
Man fühlt sich sicherer. Man fühlt sich irgendwo, ja, ich sag jetzt mal, beschützt. Und das muss ich sagen, das ist wirklich eine gute Einrichtung, gerade für Senioren, die alleine wohnen, wo nicht jeden Tag jemand mal nachsieht.
Bis 2030 steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland auf rund 4,1 Millionen. KI-gestützte Systeme, die deren Mobilitäts- und Vitaldaten überwachen, könnten in Zukunft Angehörige und Pflegepersonal entlasten.
Was für eine sympathische Dame, muss man einfach feststellen. Und was für sinnvolle Nutzung der künstlichen Intelligenz hier. Wenn man das noch so ein bisschen weiterspinnt, wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, Robotik, also Roboter, ist ja auch ein Thema. Die werden ja auch von künstlicher Intelligenz möglicherweise angelernt, angetrieben, wie man das jetzt so sagen mag. Das sind ja durchaus total positive Ansätze.
Absolut, ja. Ich fand das ganz spannend, dieses Projekt. Wir haben an der Uni Rostock was Vergleichbares, wo wir auch zum Beispiel jetzt dran forschen mit dem Demenzforschungszentrum und auch Professor Kirste, der Kollege, den ich eben schon erwähnt hatte, dass wir dort forschen. Ich bin ja auch Medizin-Nebenfachinformatikerin, sodass ich da eine sehr große Nähe zur Medizin habe. Man kann mit KI ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Auch in der Genomforschung zum Beispiel, auch in der Krebsforschung. Mit dem Demenzforschungszentrum zusammen haben wir zum Beispiel auch gesagt, wie können Menschen reden, wenn die zum Beispiel stark in der Demenz schon drin sind, wie werden sie trotzdem verstanden? Da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Man muss aber dabei berücksichtigen, dass wir ganz große ethische Probleme auch dabei haben. Und die ethischen Probleme sind zum Beispiel in dem Feld angesiedelt, wo wir sagen, es gibt die Pflegepersonen, die automatisch in diese Totalüberwachung mit reingehen mit ihren Daten. Können wir das den Pflegepersonen überhaupt in dieser Form zumuten? Das, was wir dort finden in dem Haus dieser Dame, ist eine freiwillige Totalüberwachung. Was okay ist für diesen medizinischen Kontext, aber alle pflegenden Personen sind da automatisch mit drin. Akzeptieren wir das dann einfach stillschweigend? Und wo ist die Grenze? Wenn die Vitaldaten der Dame dann schlechter werden, werden die dann an die Krankenkasse übermittelt oder nicht? Es ist nicht notwendigerweise alles gut, was dann möglich ist. Und da müssen wir sehr, sehr genau aufpassen. Die Gesetzeslage hinkt da hinter den technischen Möglichkeiten noch her.
Es gibt natürlich auch in der Gesundheitsvorsorge ganz wichtige Themen. Das heißt, Daten zu vergleichen, Datensätze von individuellen Menschen auszuwerten und dann miteinander zu vergleichen, um Vorhersagen zu treffen. Zum Beispiel über Veränderungen an den Zellen etc. Wird das immer besser und immer sicher auch von der Vorhersage?
Oh, das ist eine sehr, sehr umfassende, große Frage. Also es gibt Anwendungen, wo wir sehr erfolgreich sind im Bereich der Forschung. Das ist dann nicht mal notwendigerweise KI, denn KI ist ja extrem viel. Aber wenn wir auf der Datenanalyse-Ebene, Data Analytics, schauen, dann sind natürlich Mengen von Daten aus der Data Science, Data Analytics Perspektive sehr gut, um auch medizinische Vorhersagen zu treffen. Und dann braucht es aber trotzdem fähige Medizinerinnen und Mediziner, die dann auf der Datenbasis im Grunde in so einer Co-Situatedness, nennt man das dann, gemeinsam Entscheidungen treffen, die eben auch anders sein können, als die KI das vorschlägt. Und das ist sehr wichtig. Am Ende ist es die menschliche Einschätzung von erfahrenen Expertinnen und Experten, die dann wirklich richtig die guten Ergebnisse liefert. Und dann kann die KI das gerne noch ergänzen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn die KI als die heilige Kuh gehalten wird, dann ist das nicht das Richtige.
Die KI ist nie die heilige Kuh. Nein. Die KI ist nur in der Lage, Daten zu vergleichen.
Ganz genau.
Immer nur das zu vergleichen, was schon vorhanden ist. Also sie kann eigentlich nicht selber kreativ denken, erfinden, machen und anleiten, sondern nur Vorhandenes vergleichen.
Aber was die KI richtig gut kann, und dann sind wir bei Machine Learning Verfahren. Machine Learning Verfahren gibt es in verschiedensten Varianten. Eine Variante ist sehr gut geeignet, Datenmaterial in vorhandene Kategorien zu sortieren. Das ist schön, das beschleunigt die Arbeit. Eine andere Art von Machine Learning Verfahren ist aber auch in der Lage, quasi, wenn ich einen großen Berg Wäsche habe, wo alles drin ist, Socken, T-Shirts, Hosen, Badeanzüge, Handtücher, dann könnte diese KI sagen, wow, ich habe hier Ähnlichkeiten. Ich könnte das jetzt sortieren. sortieren nach Farbe, ich könnte das sortieren nach Form, ich könnte das auch sortieren nach Socken, Unterhemden und Badehandtüchern. Und diese Art von Machine Learning-Verfahren, die sind sehr, sehr mächtig sozusagen, sehr kraftvoll, weil sie uns über Datenberge, die wir nicht überschauen, Ideen geben können, was sich da drin versteckt. Das fällt in die große Blase der KI, wird aber gerade nicht so gehypt.
Ich möchte gleich mit Ihnen noch über Jobs sprechen, weil das schwebt auch bei vielen Menschen im Kopf herum, dass KI meinen Job vernichten könnte. Und da gibt es natürlich auch Gefahren, werden wir gleich drüber sprechen. Vorher machen wir zur Abwechslung jetzt mal was ganz Analoges. Wissen Sie noch? Mit den Händen. Zura Klipp kocht heute noch mal. Es gibt nordische Sommerrollen.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute ein Rezept, bei dem die Küche kalt bleibt. Wir machen nämlich Sommerrollen. Die werden mit diesem schönen Reispapier hier gemacht. Und im Gegensatz zu Frühlingsrollen werden sie nicht frittiert. Die bleiben nämlich frisch. Und frisch ist hier auch das Stichwort. Wir machen nämlich eine schöne norddeutsche Füllung mit Räucherfisch und schönem grünen Apfel, Paradieschen, frischen Kräuter, eine Frischkäsecreme. Das wird richtig, richtig lecker. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schnibbeln. Los geht's. Ich habe jetzt hier geräucherte Forelle und Saiblingsforelle und einen schönen Stremelachs. Ich nehme jetzt hier erstmal die Forelle. Dafür gehe ich jetzt hier einmal mit dem Messer an der Grete lang und jetzt kann ich das Fleisch einfach hier so runterziehen. In der originalen Variante ist eher so Tofu drin oder ein bisschen Hühnerfleisch. Garnelen kann man auch schön machen. Aber ich fand das jetzt irgendwie ganz witzig, da mal so einen norddeutschen Twist mit reinzubringen. Und ich liebe Räucherfisch. Stremelachs wird im Gegensatz zu dem herkömmlichen Räucherlachs, den man so kennt, warm geräuchert, heiß geräuchert. Man erkennt das ja hier auch so ein bisschen an der Farbe und hat einen sehr, sehr intensiven Rauchgeschmack und ist in der Mitte aber so richtig schön butterig und zart. So lecker. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine richtig schöne Frischkäsecreme. Ich habe jetzt hier Schnittlauchringe, dazu kommt jetzt ein bisschen Frischkäse. Und ein bisschen Sahne-Meerrettich. Eine Prise Salz und etwas Pfeffer. Und jetzt können wir das Ganze auch schon glatt rühren. Und dann einfach gleich in einen Spritzbeutel füllen. Wir haben jetzt hier dieses Reispapier. Die bestehen aus Reismehl, Wasser und Stärke. Und die sind natürlich jetzt noch viel zu fest, als dass man sie wickeln könnte. Deswegen müssen die jetzt einmal in Wasser getunkt werden. Die lässt man einfach nur so ein paar Sekunden da drin, kann das so ein bisschen abtropfen lassen und legt sich das jetzt auf eine Arbeitsfläche. Und jetzt können wir schon unsere Füllung da drauf legen. Und während wir das Blatt quasi befüllen, weicht es durch und dann können wir es gleich falten. Jetzt spritzen wir dann etwas von der Creme drauf. Und jetzt nehmen wir uns hier was von unserem Räucherfisch. Zum Füllen habe ich jetzt hier noch so ein bisschen Wildkräutersalat. Einfach oben drauf. Und jetzt können wir einschlagen. Fangen an der Seite an. Von unten nach oben und dann einfach einschlagen. Und fertig ist unsere frische norddeutsche Sommerrolle. Im Originalrezept kommt zu den vietnamesischen Sommerrollen eigentlich immer noch so eine Erdnusssoße oder so eine Sojasoße. Wir machen jetzt eine Joghurt-Dill-Soße. Dazu etwas Senf. Ein ganz bisschen Honig. Erinnert so ein bisschen an diese klassische Honig-Senfsoße, die man sonst auch gerne zu Räucherfisch isst. Und ein bisschen Zitronenabrieb. Salz und Pfeffer und das war's auch schon. So schnell und einfach sind sie gemacht, unsere norddeutschen Sommerrollen. Sie sind super lecker und ich garantiere euch, das schmeckt. Ich habe das Ganze sogar noch mit so ein bisschen frischem Meerrettich ausgarniert. Hat man nochmal so einen schönen Schärfekick. Einfach nur lecker. Und jetzt muss ich leider reinbeißen. Also, tschüss.
Kochen und reinbeißen wird nie von der KI ersetzt werden können. Gott sei Dank. Und das ist eben das Menschliche, was ich glaube, wo wir Menschen auch alle bestrebt sind, das uns immer zu erhalten. Deswegen werden wir der KI automatisch Grenzen setzen. Fiel mir gerade so an, dieser Satz.
Ja, sehr schön. Oder? Ich darf Sie bei Gelegenheit zitieren.
Es gibt diesen dritten Satz über KI und der sagt, KI wird uns allen die Arbeitsplätze wegnehmen. Mhm. Ja, nein. Müssen wir Angst haben?
Nein. müssen wir nicht. Die Frage ist, welche Arbeitsplätze kann KI effektiv wegnehmen? Und es wird jetzt ganz viel darüber geredet, dass KI die Arbeit vom Code wegnimmt. Die Leute, die Software seriös erstellen, wissen, dass das lange Prozesse sind. Und die Software, die seriös erstellt wird, die braucht auch vor allen Dingen eine Stabilität gegenüber Updates. Mhm. Vibe Coding hat das nicht. Vibe Coding hat sehr viele Fehler drin, hat sehr viele Überflüssigkeiten drin, kann super toll genutzt werden von Programmiererinnen und Programmierern, die seit vielen Jahren im Geschäft sind, als Beschleunigung. Aber von Anfängerinnen und Anfängern tendenziell am besten einfach gar nicht.
Ich will mal ein bisschen fassbarer reingehen, von den Berufen her. Grafiker zum Beispiel. Grafiker kann ich mir vorstellen, sowas kann man in die KI angeben und sagen, mach mir mal ein schönes Bild, ein schönes Logo zu einer neuen Verpackung von irgendeiner Marke. Mhm. Kann die KI fix erstellen?
Genau.
Muss man da sagen, Achtung?
Wer gibt den Text ein?
Ja.
Und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt einen Mensch da sitzen habe, der Grafikdesign studiert hat und der vielleicht auch ein bisschen Erfahrung im Marketing hat und ein bisschen Gefühl für Ästhetik hat, dann formuliert der rein und sagt, ich assoziiere mit Nudeln die Farbe Blau, warum auch immer, und ich möchte jetzt gerne ein frisches Logo, das das nordische Gefühl von Nudeln reflektiert. Ich möchte aber bitte keine Möwe drauf haben und bitte auch keinen Strand, weil das nicht zu Nudeln passt. Und dann kann diese Person entlang von ihrem Gefühl vielleicht einen Text schreiben. Setzt voraus, dass sie sich gut in Formulierungen auskennt.
Ja.
Und dann kann die KI entsprechend dieser Vorstellung etwas machen. Alleine kann die KI gar nichts. Die braucht immer den Menschen davor.
Und vor allem auch im Grafikdesign kann die KI nichts Neues erfinden.
Ganz genau. Ja. Und wenn man dann als Grafikerin oder Grafiker einer KI sagt, mach mir dies oder das, dann verschiebt sich vielleicht das Jobprofil von dem Malen mit Hand zum Malen mit dem Computer oder dem Malen mit Worten. Mhm. Aber langfristig wird das keinen Erfolg geben. Also es bleibt nach wie vor auch das große Interesse und die große Faszination am Handwerk. Und das wird bleiben. Es wird schlimmstenfalls ein Luxusprodukt werden. Und das fände ich persönlich sehr, sehr tragisch.
KI zusammenfassend. Freund oder Feind?
KI ist einfach Technik. Technik ist nie Freund oder Feind. Technik ist.
Ich hätte fast gesagt, Technik, die begeistert. Aber
nein, es ist, ne? Ein Küchenmesser ist ein Gegenstand, mit dem man super toll Dinge schneiden kann. Und man kann damit auch fürchterliche Sachen machen. Ethisch gesehen ist es eine Frage der Technikethik. Und dann ist zunächst erstmal eine Technik. Und eine KI ist Technik und nicht menschlich.
Und wir sollten sie benutzen, einfach so, wie wir das für richtig halten.
Ganz genau. Und wir sollten vor allen Dingen nicht auf das Marktgeschrei amerikanischer Tech-Bros die ganze Zeit reinfallen, weil es geht ohne KI. Und wenn man KI nur da benutzt, wo man wirklich einen Gewinn hat, dann kann das wirklich sein, dass es ein gutes Stückchen Software ist, was wir da benutzen dürfen, wenn wir möchten, aber nicht müssen.
Ja. Ich sehe schon viele heute jetzt doch noch mal versuchen zu tippen. Fußball morgen,
genau.
Oder heute Abend Frankreich-England, der Spiel um den dritten Platz.
Man kann es auch einfach nur genießen. Also man könnte sich davor setzen und sagen, wow, da spielen Menschen Fußball und ich möchte gerne auf diese Mannschaft wetten, weil da mein Lieblingsspieler drin
ist. Und schöner ist es doch eigentlich, wenn man sich auf sein Gefühl bei so einer Wette verlässt und das Gefühl dann auch noch recht hat.
Das Gefühl toppt nichts, nicht mal eine KI.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Danke. Morgen kommt der Mann, den Sie als Zahlenexperten von den Wahlen kennen. Jörg Schönborn, neuer Moderator bei den Tagesthemen. Morgen Abend, 18.45 Uhr. Jetzt gibt es hier die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Samstagabend. Bis morgen Abend. Tschüss.